sehr, bei euch zu sein und wieder hier zu sein. Und will euch am Anfang mit hineinnehmen in der Reise, die im November letzten Jahres war in Bangladesch. Es ist ja so, dass wir als Referenten von Open Doors auch immer wieder einmal mehr unterwegs sind, um unsere Geschwister zu sehen. Die Arbeit selbst, die Hilfe, findet ja dann von unseren Partnern statt und ihr werdet heute auch einen von ihnen sehen. Und es ist so, dass in all den Jahren jetzt mit Open Doors, dass ich merke, wie Gott meine Sicht von Gott, also die Theologie, die Sicht von Gott in mir verändert, wie meine Persönlichkeit sich entwickelt und wie vor allem mein Glauben stärker wird. Und das will ich euch nicht vorenthalten, was ich da erlebt habe, und will euch mit hineingehen in die Situation der Christen in Bangladesch, das sehen wir dann im zweiten Teil, und vor allem in das, was wir von ihnen lernen können, hier in Deutschland, was wir von ihnen lernen können. Es ist so, dass wir im Austausch sind miteinander. Es ist nicht nur so, dass wir sind eine Hilfsorganisation, einseitig helfen, denen, die in Not sind, und zwar aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus, sondern andererseits ist es auch so, dass wir von ihm lernen können. Es ist so, dass wir von ihm einiges lernen können, und das will ich euch mitgeben, so ein paar Punkte. Hört die euch an, nehmt die mit, überdenkt die, und dann, wenn du denkst, jawohl, das ist es, ich wende es an, dann tu es. Das erste ist aus der Offenbarung 4, Vers 11, etwas, was uns die Sicht der Welt nochmal auf den richtigen Fokus bringt. Du, Herr, bist würdig, Herr und Gott. Du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Es ist also so, dass Gott, der das Zentrum des Universums ist, er hat alles erschaffen, und seines Willens wegen sind sie und wurden sie. Und oftmals ist es so, dass ich mich so schnell in den Mittelpunkt stelle meines Lebens oder in den Mittelpunkt meiner Sichtweise und gar nicht mehr Gott im Mittelpunkt habe. Ich meine, bei Kindern ist es ziemlich normal, wenn die klein sind, dass sie so für sich im Mittelpunkt stehen, weil das ist ja so ein Überlebensreflex, ne? Ansonsten gehen die verloren, wenn sie so abhängig sind. Aber wir müssen ja lernen, als erwachsene Menschen, als reife Menschen, dass wir nicht im Mittelpunkt sind. Und gerade als Christen sollten wir Gott im Mittelpunkt haben. Und C.S. Lewis, dieser bekannte Schriftsteller und Theologe, der hat es in dem Buch geschrieben, das Problem mit Schmerz. Der Mensch ist nicht das Zentrum. Gott existiert nicht zum Wohl des Menschen. Und der Mensch existiert nicht um seiner selbst willen. So, ich denke, wir als Christen sind schon durchaus auf dem Weg zu sagen, wir sind nicht im Zentrum, Gott ist das Zentrum. Aber wie geht es weiter? Gott existiert nicht zum Wohl des Menschen. Und wie oft denken wir das auch, dass Gott für mich da ist, damit es mir gut geht? Und dann geht es noch weiter, ein Schritt, der Mensch existiert nicht um seiner selbst willen. Du bist nicht da auf dieser Welt, damit du da bist, damit sich alles um dich dreht, sondern du hast eine Absicht, eine Bestimmung. Und diese Absicht und diese Bestimmung ist, in Beziehung mit Gott zu sein und diese Beziehung so zu leben, wie Jesus sie gelebt hat. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus seine Beziehung zu Gott gelebt hat, als er auf dieser Erde war, da sehen wir ihn ja, sehen wir, dass Jesus sich immer wieder Zeit genommen hat mit Gott, um zu fragen, wohin gehst du, Gott? Jesus ist, wie wir Nachfolger sind, selbst ein Nachfolger gewesen. Es ist ja so, dass wir als Christen uns Nachfolger von Jesus nennen. Nachfolger schlicht und ergreifend einer, der beim Wandern vorne weggeht und somit die Geschwindigkeit bestimmt und auch welchen Weg gegangen wird, und wir alle folgen nach. So, das ist, was ein Nachfolger macht. Man macht sich abhängig von dem, der vorne weggeht. Aber Jesus war genau so ein Nachfolger von Gott. Er selbst hat seine Wege abhängig gemacht vom Willen des Vaters. Und darin wird er uns zum Vorbild. Darin können wir genauso handeln, wie er handelte, nachzufolgen. Und dann kommt einer der für mich tröstendsten, herausforderndsten Bibelstellen, wo Jesus, eine Situation, wo Jesus ist, in der er, sag mal, all seine Menschlichkeit zeigt und sagt: Vater Gott, wenn es möglich ist, lass uns einen anderen Weg finden. Wisst ihr, von wo ich rede? Gethsemane. Gethsemane sagt Jesus, betet Jesus, und so lesen wir es: Vater Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an dir vorbei. Mit anderen Worten, lass uns einen anderen Weg finden. Lass uns eine Möglichkeit finden, die anders ist. Und wir lesen nicht, was da steht, weil das alles in einem Satz, und wir wissen gar nicht, wie lang dieser Satz brauchte für Jesus, weil wir lesen von einem Kampf, den er hat. Aber wir lesen, dass er bewusst sich für den Weg von Gott entscheidet, denn er sagt: Nach dem Komma, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und da habe ich mich gefragt, das war die eine Sache, da habe ich mich gefragt, wie wird man bereit, so wie Jesus, den Weg Gottes zu wählen, auch wenn du und ich keine Kraft dafür haben und zu schwach fühlen, das für uns zu groß ist. Und wenn ich unsere Geschwister in Bangladesch sehe, dann frage ich mich schon, wie kommen sie immer wieder in die Situation, so viel Mut zu haben, in dieser direkten Verfolgung, die direkt an sie als Person geht, diese Kraft zu haben, zu sagen: Nein, wir machen weiter. Und dann sind zwei Gedanken, wenn wir gekommen, es gibt sicherlich noch mehr, kannst du noch weiter überdenken, aber zwei Gedanken, die ich finde, wo wir sehen, wo sie diese Kraft herbekommen. Und die erste ist genau aus dem Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus ist im Garten Gethsemane und er schaut irgendwo hin. Wohin schaut er? Er schaut auf die vor ihm liegende Freude. Er sieht, dass eine Freude, die größer ist als dieses Leid, die größer ist als dieses Kreuz, die größer ist als all das, was vor ihm ist und was ihm wirklich Angst macht. Wirklich Angst. Und diese Freude ist, zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt zu sein. Das kann jetzt nun alles Mögliche bedeuten und bedeutet es auch. Aber ein Aspekt ist mir wichtig geworden, nämlich der Aspekt, dem nahe zu sein, den er liebt. Weil das ist es, was es auch ist. Du bist immer dem nahe, den du liebst. Du sitzt dem nahe, den du liebst. Das ist einfach so. Egal, wo du bist, wie die Beine sich da aneinander legen oder wie auch immer. Du bist immer dem nahe, den du liebst. Das ist einfach so. Und ich denke, das war die größte Freude, zu wissen: Ich gehe zurück zum Vater. Ich gehe zum Vater. Ich werde getrennt sein. Ich werde immenses Leid ertragen, immense Schmerzen. Aber das ist nicht für immer, sondern ich werde dein Vater sein in dieser nahen Beziehung, in dieser Nähe mit ihm. Und ich denke, genau das brauchen wir wieder. Wir brauchen diesen Blick nach vorne. Und wir sehen nachher Sulina. Sulina ist eine muslimisch geborene Bangladesin, wie die meisten, weil also 90% sind muslimisch dort geboren. Und sie lernt Jesus kennen. Und sie sagt genau das, und sie ist eine komplett ungebildete Frau, werde ich nachher noch erzählen, viele Menschen haben keine Bildung dort. Und sie sagt etwas, wo ich als 36 Jahre alter Christ, also ich bin nicht 36, aber so lange bin ich Christ, mich frage, würde ich das auch so sagen? Sie sagt nämlich das, was Jesus tatsächlich wahrscheinlich auch so gesagt hat im Garten Gethsemane: Ich bin bereit, oder sie sagt, wir sind bereit zu sterben, denn wir wissen, wir gehen in den Himmel, um dort mit Jesus zusammen zu sein. Hebräer 12, Vers 2 sagt sie: Ich bin bereit zu sterben, denn ich weiß, ich gehe in den Himmel, um dort mit Gott zusammen zu sein. Das hätte Jesus eins zu eins so im Garten Gethsemane sagen können. Weil Hebräer 12, Vers 2 sagt es uns, warum er das tut. Weil er die Freude vor sich sieht, mit Jesus zusammen zu sein. Und das hat wirklich mein Herz bewegt. Da habe ich wirklich gesagt, das brauche ich auch in meinem Leben. Ich brauche in meinem Leben diesen Blick nach vorn, diesen Blick in die Ewigkeit. Und wisst ihr, wir hier in Deutschland, in der ersten Welt, in Europa und woanders in der ersten Welt, wir machen die Erde zu unserer Heimat. Aber wir sind Gäste auf dieser Erde. Wir sind angereist und wir werden abreisen. Wir sind hier nur zu Besuch, vorübergehend. Besuch ist immer vorübergehend. Wir sind nur da. Wir haben durchaus eine Bestimmung und das ist eine ganz andere Predigt und so weiter, was Gott mit uns hier vorhat. Aber wir sind angereist, um irgendwann abzureisen. Unsere Heimat ist der Himmel. Und wir brauchen diesen Blick wieder für diese Ewigkeit. Weil wir dann auch unsere Besuchszeit hier anders eintakten. Dann sind wir nicht damit beschäftigt, uns eine Heimat hier zu bauen, sondern mit dem beschäftigt, was Gott für uns vorhat. Und ich denke, das ist, was wir brauchen, dass wir neu diesen Blick haben. Und ich will uns mal sagen, etwas, was ich auch mir immer sage, es ist mehr Leben vor uns in der Ewigkeit, als wir hier auf dieser Erde leben können. Es ist mehr Leben vor uns, unbegrenztes Leben, und es hat hier schon angefangen, als wir hier auf der Erde sein werden. Das dürfen wir nie vergessen. Weil dann, wenn wir so diesen Blick haben, dann kommen wir auch wirklich dazu, eine Priorität, eine Einordnung der Dinge hier auf dieser Erde zu haben. Und halten uns nicht an dem fest, sondern halten uns an Gott fest. Und das Zweite ist noch viel einfacher zu verstehen. Der zweite Gedanke, im 1. Korinther 13, Vers 7 steht es, die Liebe erträgt alles. Wie wird man bereit, Gottes Plan, Gottes Weg zu gehen? Schlicht und ergreifend dadurch, die Liebe erträgt alles. Liebe erträgt alles. Und da gebe ich euch zwei Beispiele, die ihr total nachvollziehen könnt. Das erste ist, meine Tochter hat in Rostock studiert, hat ihren Master beendet und wollte ins Ausland gehen, in Spanisch sprechen übrigens, so sie hätte sich heute gefreut mit den Lieder. Und es hieß dann, Papa, kannst du kommen? Ich sagte, na klar, die Sachen müssen ausgeladen werden, also aus der Wohnung raus und zu Großeltern, die hatten Platz, um das da abzulagern. Gut, ich fahre also Mittag los, um dann am frühen Abend dort zu sein. In Rostock sind ja 500 Kilometer. Wir packen noch Sachen ein, Dinge werden auseinandergeschraubt. Ich lege mich dann auf den Boden, so richtig auf einen schönen harten Boden, um zu schlafen oder jedenfalls so zu tun. Dann am nächsten Morgen in aller Frühe gehe ich zur Mietstation, hole den Transporter, den natürlich ich bezahlt habe, fahre davor. Da war glücklicherweise der Punkt, dass viele Kommilitonen von mir da waren, die Sachen runtergetragen haben. Studenten wohnen ja immer ganz oben. Und wir haben die Sachen dann nach Sachsen-Anhalt gebracht, zu den Schwiegereltern, zu ihren Großeltern. Alles ausgeladen, da waren dann nicht mehr so viele dabei, da waren wir dann zu dritt. Und der Transporter wurde weggebracht, sie ist wieder nach Rostock gefahren und ich bin nach Dresden gefahren, war Donnerstagabend zu Hause. Und jetzt frag mich mal, warum ich das gemacht habe. Nicht, weil ich irgendwie Sport brauchte oder mich mal wieder bewegen musste, sondern weil sie mich gefragt hat und ich sie liebe. Deswegen habe ich es gemacht. Liebe erträgt alles. Und Umzüge sind wirklich so ein Ding, wo du auch deine persönliche Liebe gegenüber Freunden beweisen kannst. Finde ich so, ne? Ich glaube, keiner von uns mag das wirklich so richtig. Und das andere ist, da nehme ich euch mit in die Ehe, in die Partnerschaft mit meiner Frau Antje. Es ist so, sie liebt so, sie ist in der praktischen Familienhilfe und hat da auch viel mit Ernährung so zu tun, jungen Müttern zu helfen in allen möglichen Dingen, aber auch oftmals mit Ernährungsdingen und sie ist da total begeistert von. Und eine der Dinge, die sie eingeführt hat, ist, dass bei uns jeden Morgen von Montag bis Freitag, das war der Deal, auf den ich eingegangen bin, dass jeden Montag bis Freitag so ein Glas Smoothie zu trinken ist. Aber das ist jetzt nicht Mango und all diese leckeren Sachen, sondern das ist Grünkohl, Spinat und alles, was grün ist, weil je grüner, desto besser, weil darin ist die Power. Also wenn du denkst, du bist mit deinem Obst Smoothie gut? Nee, du musst grünes Zeug bringen. Das tut dir gut. Und jetzt frag mich mal, warum ich das mache. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt nicht an die Wirkung von diesem grünen Zeug. Es ist einfach nur Gras oder ähnlich und ich trinke das. Warum mache ich? Weil es liegt, ergreifen sie Liebe und sie Achte und Ehre für das, was sie für mich tut. Das ist es. Und ich glaube, so schnell finden wir das in unseren Beziehungen, Freunden, Partnern, Gemeinde, dass wir aus Liebe Dinge tun, die jetzt nicht unbedingt unser Favorit sind, die wir einfach ertragen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Christen untereinander tun. Und ich freue mich immer wieder sehr über die Ehenetzwerkarbeit in Dresden, aber auch allgemein um die Allianzarbeit, weil wir als Christen in Liebe einander ertragen, gelernt haben, uns zu halten, auch mit unseren Unterschiedlichkeiten. Das ist ja, jeder Mensch ist anders und ich besonders. So, von daher ist es ja genau das, was es ist. Und jetzt natürlich die große Frage, wo kriegt man diese Liebe her? Und die Antwort ist auch ganz einfach, du hast sie bereits. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen, das ist Vergangenheit, ist ausgegossen durch in unsere Herzen, also ich sage in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, auch Vergangenheit. Also, es ist bereits da. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, ist der Geist Gottes da. Und dann ist seine Liebe da. Und alles, was du machen musst, ist dieser Liebe Raum geben. Das bedeutet also, die Liebe anwenden. Du musst einfach das, was du hast, anwenden. Wenn du etwas zu essen hast, nützt es nichts, wenn es im Kühlschrank ist. Du musst es essen. Es nützt dir nichts, wenn du ein Auto hast und es da draußen steht, dann musst du damit fahren. Also wir müssen es anwenden. Diese Liebe muss angewendet werden in den Beziehungen, in denen wir sind und in dem, was Gott sagt. Liebe Gott mit allem, was du bist und liebe den Nächsten wie dich selbst. Du musst es anwenden. Liebe muss angewendet werden. Und genau das ist, was wir tun können. Und ich denke, so können wir, genau haben wir diese beiden Punkte, wie wir werden können. Dass wir Jesus nachfolgen, auch in diesen Situationen, die uns Angst machen. Auch in den Situationen, die uns überfordern. Dass wir diesen Blick auf Gott haben, den Blick auf die Ewigkeit und wissen, er hat uns eine Liebe gegeben, die alles trägt, die alles ertragen kann. Und ich denke, da gibt es noch viele, viele mehr, aber diese beiden will ich euch mitgeben, weil das ist, was ich bei ihm sehe und wo wir genauso diesen Weg gehen können. Und wenn wir jetzt von ihm hören, du kannst gerne schon die erste Folie machen, dann ist es, oder machen wir mal aus, ich denke, wir noch was anderes sagen, machen wir mal, sonst ist die Aufmerksamkeit. Wenn wir jetzt davon hören, dann gibt es dieses Heft, was wir so kostenlos verschicken und einige von euch bekommen das schon. Und deshalb haben wir deswegen entworfen und verschicken wir, weil es uns einfach hilft, wie sieht überhaupt die Situation weltweit aus. Dieses Heft finde ich persönlich ganz spannend, weil es geht um die digitale Verfolgung, die zunimmt. Wir haben also drei führende Länder, die das sehr stark forcieren, das ist China, Indien und Iran, wo wir eine digitale Überwachung erleben, die auch Technik erleben, gerade von China, die weltweit verkauft wird. In Afrika sind viele Länder, haben diese Technik mittlerweile und sind dabei, das auch anzuwenden, aufzubauen. So, das ist wirklich spannend. Was du hier liest, das liest du halt eben nicht bei ARD und ZDF. Und so können wir wirklich wissen und reagieren, wenn wir jetzt von den Christen in Bangladesch hören, dann fragt man sich ja, was mache ich jetzt damit? Und das ist meine Antwort, dass du mit diesem Heft reagierst, schlicht und ergreifend, lass es dir zuschicken, hier einfach diese Postanschrift drauf, hinten ist so eine durchsichtige Box, da kann diese Karte rein. Und dann kannst du Anteil nehmen und Liebe erweisen. Kommen wir zu Bangladesch. Bangladesch ist ein Land, das wirklich sehr, sehr arm ist. Es ist ein Land, was doppelt so viele Einwohner hat wie Deutschland, auf einer halb so großen Fläche wie Deutschland, also sehr dicht besiedelt. Es ist so arm, dass es immer wieder ein Problem ist, überhaupt am Tag Nahrung zu bekommen, zweimal Essen zu haben. Und darum fangen auch die Kinder mit 4, 5, 6 Jahren an zu arbeiten, schlicht und ergreifend, damit Geld reinkommt, damit die Familie zu essen hat. Das bedeutet aber, wenn du mit 4, 5, 6 Jahren anfängst zu arbeiten, dass du nicht zur Schule gehen kannst. Und so sieht es auch aus in dem Land. Es ist ein Land mit 55% Analphabeten, also Menschen, die nicht lesen und schreiben können, über die Hälfte. Und ist damit am Platz 12 weltweit. Also über die Hälfte der Menschen können nicht lesen und schreiben. Und das hat aber wieder Auswirkungen, nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen. Und da gerade in der Religion. Denn der Bangladesch ist der ehemalige Osten von Pakistan, sehen wir noch was im Film, und ist dann im 8. Jahrhundert mit der arabischen Invasion nach Nordafrika und eben auch Indien, Pakistan, komplett arabisiert worden. So ist seit dieser Zeit der Islam dort vorherrschend. Das bedeutet also, im Islam ist es auch so, dass die Religion sich weitergibt durch Geburt. Also wenn du geboren bist und dein Vater Moslem ist, dann bist du das automatisch auch. Du bist also muslimisch geboren. Und dann kommt auch noch was dazu, was auch wichtig ist zu wissen. Die Ehre der Familie ist mit der Ehre der Religion verbunden. So, wenn du die Religion Islam verlässt, dann bringst du mal Schande über deine Familie. Und diese Schande, das ist eine ganz andere Art von Kultur, die dort ist, eine viel stärkere Familienkultur und vor allem Ehrenkultur. Und das ist das höchste Gut, was wahr ist. Und die Familie muss alles tun, damit die öffentliche Ehre der Familie bewahrt wird. So entsteht sehr viel Druck durch die Familie, durch die Gesellschaft, wenn der Islam verlassen wird. Du kannst mal weitermachen. Wir sehen hier, das sind Bilder aus dem letzten November, letztes Jahr November. Wir sehen hier im Hoffnungszentrum, im Zentrum, was wir als Open Doors dort bauen können. Es ist so, dass wir in Bangladesch, am Anfang von Bangladesch, noch eine große Religionsfreiheit haben. Mittlerweile hat sich das alles verändert. Aber von höchster Stelle aus gibt es noch diese Genehmigung und können wir dieses da bauen und kann auch benutzt werden. So, wir sehen hier ein Pastorentreffen. Aber sobald du in den Behördeninstanzen weiter runtergehst, umso mehr ist diese ganze islamische Kultur zum Tragen und umso mehr ist es wichtig, dass du der Religion treu bist und der Familie treu bist. Und wenn du da als muslimisch Geborener eben den Islam verlässt, bedeutet das immer sofort Schande und werden auch die entsprechenden Behörden, Polizeibehörden und anderen Behörden gegen dich, sagen wir mal, nicht vielleicht aktiv vorgehen, aber auch nichts verhindern, was die Gesellschaft hier antut. Wir sehen hier Pastoren, die ermutigt werden. Ah ja, ist okay, kannst gleich lassen. Und hier sehen wir am nächsten Tag viele Mitarbeiter aus den Gemeinden. Und etwas, was sie tun, ist das, worauf ich jetzt wieder zurückkommen will. Sie hatten sich 2022 gesagt, wir wollen 200 Orte haben, in denen wir Alphabetisierungskurse machen, wo wir Menschen lesen und schreiben beibringen, unabhängig von ihrer Religion. Und das machen sie. Hier ist so ein Treffen, wo sie wieder sich austauschen und über die Kurse. Und es ist so, dass sie jetzt schon 23 über 300 Orte haben, wo sie diese Kurse stattfinden lassen. Und das hat damit zu tun, dass es, und da waren die Pastoren vorher in dem Treffen, dass es Seminare gibt, von denen wird auch Solina erzählen, Seminare, in denen muslimisch gewordene Menschen mit dem Koran und der Bibel schauen können, wer ist Prophet Isa? Weil Jesus ist im Koran über 125 Mal vorhanden, über ihn wird wenig gelehrt, natürlich in den Koranschulen, aber er hat eine einzigartige Stellung im Koran. Und wir wollen einfach schlicht ergreifen, dass die Menschen lesen können und selbst nachschauen können, wer ist Jesus? Was hat es mit Jesus auf sich zu tun? Und darum auch diese Alphabetisierungskurse, die ihnen auch einfach helfen sollen, natürlich auch in diesem ganzen christlichen Umfeld. Was noch spannend ist, sie sind sehr eifrig dabei, unsere bangladeschischen Christen, ihre Nachbarn, Familien, muslimisch geborene Menschen, die offen dafür sind, die ihr Einverständnis signalisieren, in diese Seminare mitzunehmen. Und wenn sie dort sind, dann übernehmen sie auch große Verantwortung. Weil sobald du dich als muslimisch Geborener bewegst in Richtung Christentum, kommt sofort Druck von der Familie, von der Gesellschaft. Und sie sind diejenigen, die dann ihnen zur Seite stehen. Die dann nicht sagen, nun sieh mal zu, sondern direkt in den Schlägen an ihrer Seite sind und möglichst diese Schläge abfangen. Das ist tatsächlich so. So ist auch Murat, kannst du den nächsten zeigen. Murat, von ihm will ich noch kurz erzählen. Er ist wirklich einer von denen, der Christ geworden ist, als muslimisch geboren. Er ist mit 20 in der Koranschule gewesen, in der Medrese, liest den Koran, studiert den Koran und liest von Jesus, liest vom Propheten Isa und sieht seine einzigartige Stellung, hat viele Fragen über Isa und fragt dann letztendlich den einheimischen Pastor, weil seine Koranlehrer nicht eine Antwort geben können oder wollen. Und er nimmt ihn genau zu einem dieser Seminare und er erfährt mehr, er kann sehen, ah, da ist Jesus und hier, ja, Bibel ist genau auch, da ist auch so Jesus. Und sieht eben die Geschichte und lernt Jesus mehr und mehr kennen, wird Nachfolger von Jesus, lässt sich taufen. Und dann kommt dieses schlimmste Erlebnis, was er uns hier gerade erzählt, dass dieses Foto entstanden. Er wird nämlich dann von zu Hause ausgezerrt in diese Koranschule, die nebenan ist, wo er studiert hatte. Sie zerreißen seine Kleider, schlagen ihn mit Schuhen und letztendlich sind auch Messer auf einmal vorhanden, bedrohen ihn. Und er sagt, es eskaliert immer mehr und es ist so eine typische Situation, so eine Dynamik und so ein Mob, dass die Gewalt sich immer mehr hochheizt und dann das wirklich bis zum Schlimmsten kommt. Aber bevor es ist, ist ganz zufällig, wie Gott manchmal so zufällig was tut, ruft der Muezzin, das ist der Gebetsrufer, im Islam wird fünfmal zum Gebet gerufen, der ruft und dann müssen die natürlich alle rüber, weil sie sind ja die Koranlehrer und Studenten müssen ja zum Gebet. Sie stellt zwei Verfolger ab, drücken ihn auf so einen Stuhl und gehen rüber, um dann später sich mit ihm weiter zu beschäftigen. Louis Murat so, geht hier so bis zum Kinn, ist hier kein großer Mann und hat hier auch so eine Gehbehinderung, sein Bein ist steif. Das ist eben im Bangladesch, das Gesundheitssystem, können sich viele nicht leisten. Selbst das System ist eigentlich chaotisch. Das heißt also, der sitzt so mit einem steifen Bein so auf dem Stuhl. Und jetzt haben wir ihn mehrmals gefragt, weil wir dachten erst, es wäre irgendwie ein Sprachfehler. Und er sagte, es ist, als ob von oben eine unfassbare Kraft auf dich kommt, ein Licht. Und dann sagt er wortwörtlich, ihr könnt mich nicht länger festhalten, ich werde jetzt gehen. Er steht auf und geht. Das haben wir erst nicht verstanden. Nee, das sind ja die beiden größten Männer, die dich da festhalten. Was ist denn passiert? Und er sagt, ja, da kam eine Kraft auf mich. Und dann sagt er, ihr könnt mich nicht länger festhalten, ich werde jetzt gehen und er geht. Und das hat er dreimal gesagt und dann haben wir aufgehört zu fragen, weil anscheinend ist da was passiert, was irgendwie unnatürlich ist. Und dann habe ich Johannes 10, Vers 39 gelesen und da steht, dass Jesus umringt wird von so einem Mob mit Steinen, die ihn steinigen wollen, die also wirklich Hassgefühle auf ihn haben und ihn wirklich zu Tode bringen wollen. Und dann steht da, und er ging mitten durch sie hindurch. Das sind so die Bibelstellen, die wir manchmal so lesen. Ja. Aber genau das hat Hubert auch erlebt. Der steht einfach auf und geht. Und sie können ihn nicht halten. Es ist naturwissenschaftlich, kann ich mir nicht erklären. Ich weiß nicht, was mit ihm war. Ich weiß nicht, was mit den vielen Menschen war, die um Jesus war, dass er da einfach so durchging. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eines der Happy Ends, eines der großen Happy Ends, die er uns erzählt hat, aber er sagte dann gleich weiter danach, es ist so, dass ich im Jahr zwei bis dreimal so schlimm verprügelt werde, dass ich wirklich krankenhausreif bin. Also richtig schlimm. Also mit Knochenbrüchen alle. Und derjenige, der das vor allem initiiert, ist sein großer Bruder, den er immer und immer wieder von Jesus erzählt und der ein radikaler, extremistischer Fundamentalist ist. Islamischer Fundamentalist. Und Murat versucht ihn zu erreichen und das Evangelium zu bringen und vor allem ihm zu zeigen, dass er ihn liebt. Und dann sagte er es uns, dass, und ich habe leider keinen Bericht, wie es weitergegangen ist, dann sagte er uns, dass er kurz vorher, bevor dieses Interview war, waren zwei Wochen vorher wieder so Seminare, auch bei ihm im Ort, und da hat er den besten Freund seines Bruders mit ihm genommen. Und der ist total offen für Jesus, der ist total offen, Jesus zu folgen. Und so Murat bittet darum, wir fragen ja immer, was können wir tun? Und er hat gesagt, er bittet um Gebet für diesen besten Freund, dass er Jesus kennenlernt und damit dann auch seinen Bruder von Jesus erzählen kann. Und für seine Frau, die auch aufgrund ihrer Nachfolge von Jesus viele Probleme mit ihrer Familie hat. Wir sehen jetzt gleich den Film.
Und was ich dazu noch sagen will, ist, wir sehen Pastor Abraham, er ist einer von den Partnern, von den Menschen, die in allen Ländern, wo wir arbeiten, als Beispiel vor Ort diese Stärke macht, diese praktische Hilfe macht, dieses Ermutigen macht. Und diese Menschen wie Abraham, die können wir euch ja nie vorstellen. Aber sie sind wirklich diejenigen, die wirklich unser Gebet brauchen. Und dann sehen wir auch Solina. Und Solina, diejenige, die wirklich als ungebildete Frau, die nicht lesen und schreiben kann, genau die Worte sagt, die Jesus so hätte sagen können im Garten Gethsemane: Ich bin bereit zu sterben, denn ich weiß, ich gehe in den Himmel, um dort mit Jesus zusammen zu sein. Und manchmal, man hört die Dinge so schnell durch, ne? Sie wird es so mitten einfach so erzählen, aber wenn man dann sich damit beschäftigt, dann merkt man einfach, was sie sagt. Und auch am Ende, wenn sie ums Gebet bittet, dann wird sie sagen, als wir sie fragen, was können wir tun? Und sie sagt, bittet für mich. Und sie sagt, bittet für mich, dass ich Jesus treu bin bis in den Tod. Und ehrlich gesagt, habe ich mich gefragt, oh, als ehemaliger Pastor, wer hat mich sowas schon mal in Deutschland, so eine Bitte vor sich gebracht? Und da dachte ich, das war nicht oft, es waren so zwei, drei ältere Damen, kann ich mich erinnern. Aber ansonsten, das sind so die Dinge, über die ich euch so mitgeben will, die aber für euren Glauben die Herausforderung bilden, dass wir genauso stark werden. So, jetzt kannst du losgehen.
Viele Menschen in Bangladesch werden Jesus begegnen. Das möchte ich sehen. Ich möchte eine starke Gemeinde sehen hier vorne. Christen, die fest glauben, damit sich der Glaube an Jesus im ganzen Land ausbreiten kann. Denn zurzeit sind weniger als 1% der Bevölkerung Christen.
1971. Nach einem Krieg, in dem sich der Westen und Osten Pakistans bekämpften, wird der Osten zu einem eigenen Staat, Bangladesch. Schon während dieser Zeit haben sich die wenigen Christen im Land für das Gute eingesetzt. Viele Kirchen beherbergten Hindus, die von muslimischen Pakistanis verfolgt wurden, wie Abraham erzählt. Er ist ein Partner von Open Doors in Bangladesch.
So that's why many Christian areas.
Viele Christen öffneten ihre Türen, um andere in Sicherheit zu bringen. Ich habe Geschichten gehört, nach denen sie Kreuze aus Metall fertigten. Viele Hindus trugen diese Kreuze um ihren Hals, weil sie sonst getötet werden würden. Hindus waren damals die Feinde der pakistanischen Armee. Christen versorgten die Bedürftigen mit Lebensmitteln. Sie wurden Unterkunft für diejenigen, die aufgrund der Situation aus ihrer Heimat flüchten mussten. So wurde vielen Menschen durch die christliche Gemeinschaft geholfen.
Die Christen erhielten durch die Unabhängigkeit von Pakistan größere Freiheiten. Die Verfassung des Landes besagte, dass jeder das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit habe.
Damals waren auch viele Christen Teil der Regierung. Deshalb konnten Bibel ins Bengalische übersetzt werden. Auch für Muslime wurde die Bibel übersetzt. Auch viele Hindus lernten Jesus kennen und nahmen ihn als ihren Herrn und Retter. Und langsam begannen auch einige Muslime, sich zu Jesus zu bekehren. Der Glaube an Jesus hat sich in ganz Bangladesch verbreitet.
Doch 1988 wurde der Islam durch eine Verfassungsänderung zur offiziellen Religion von Bangladesch. Und damit nahm auch die Christenverfolgung zu.
Christen erfahren Druck durch ihr Umfeld, die Gesellschaft und auch von Seiten der Regierung, obwohl wir laut Verfassung feiern. Laut der Verfassung dürfen wir evangelisieren und unseren Glauben mit anderen teilen. Aber in der Praxis ist es schwierig. Wenn jemand in eine christliche Familie geboren wird, ist es leicht, mit anderen Menschen zusammenleben zu können, solange man nicht von Jesus ist. Dann gibt es kein Problem. Sie können gute Beziehungen zu den Nachbarn haben, sie können gute Beziehungen zu den lokalen Behörden haben. Sie können Teil der Regierung werden. Aber sie bekommen Probleme, wenn sie anfangen, von Jesus zu erzählen.
Christen werden als Teil einer winzigen Minderheit ausgegrenzt. Und wenn sie muslimischer Herkunft sind, geraten sie schnell unter Druck durch islamisch-extremistische Gruppen oder die islamische Kultur in ihrer Nachbarschaft. Sie sind stark von Gewalt betroffen.
Solinas Mann wurde Christ. Sie wollte sich scheiden lassen, doch seine Liebe zu ihr stimmte sie um.
Es sagte mir, du kannst dich von mir scheiden lassen, aber ich werde Jesus niemals verlassen. Wir gingen zusammen zu einem Seminar. Und so lernte ich selber Jesus als meinen Herrn kennen. Als wir nach dem Seminar zurückkamen, sahen wir, dass jemand unser Haus niedergebrannt hatte. Selbst jetzt wird mein Mann noch verfolgt. Sie wollen ihn töten. Sein älterer Bruder und sein Neffe drohen ständig, ihn zu töten. Sie können uns verfolgen, aber niemand kann das heilige Wort Gottes aus unserem Herzen verdrängen. Wir sind bereit zu sterben, denn wir wissen, wir gehen in den Himmel, um dort mit Jesus zusammen zu sein. Wir werden niemals zum Islam zurückkehren. Gott hat uns ausgewählt, in seinem Dienst zu stehen. Betet, dass wir im Glauben stark bleiben. Betet, dass wir Jesus bis in den Tod treu bleiben können.
Beten Sie bitte für die verfolgten Christen in Bangladesch, für einen immer stärker werdenden Glauben und bessere Lebensbedingungen für sie. Danken Sie Gott für Partner von Open Doors wie Abraham, die sich für verfolgte Christen einsetzen und sie unterstützen.
Wir brauchen eure Gebete. Wir brauchen Gebete von Christen auf der ganzen Welt. Wir wollen sehen, wie die Kirche in diesem Land stärker wird. Dieses Land braucht dringend Gebete von allen Christen weltweit.
The prayers from the believers around the world.
Und es ist egal, wo wir hinkommen oder unsere Partner, die Abraham hinkommen, können das nächste machen. Immer wieder genau das, was sie sagen. Dass sie sagen, betet für uns. Das allein wäre auch schon eine eigene Predigt, dass sie so einen Glauben an einen Gott haben, der auf Gebet hört. Und das ist auch, was wir tun können. So, das ist die Herausforderung, die ich dir gerne gebe, dass du sagst, ja, ich will weiter an sie denken. Und für sie beten, dafür haben wir gesagt, deshalb kannst du gerne einfach dir mit dieser Karte zukommen lassen, indem es deinen Einfluss. Und dann kann ich dir sagen, wird dein Leben auch verändert werden. So, du wirst merken, so wie ich das gemerkt habe, dass all diese Zeugnisse, diese Lebensberichte wirklich mich wirklich auch auf ich will nicht sagen neuen Weg, einfach einen neuen Blick gegeben haben. So diesen Blick in den Himmel hinein und auf der anderen Seite auch diese Herausforderung, die Liebe, die Gott mir geschenkt hat, wirklich auch anzuwenden und wirklich zu zeigen. So, sei dabei. Wir werden jetzt ein Lied singen als Antwort und danach haben wir dann aber auch Zeit im Gebet darauf zu antworten.